Und dann kommen wir so in die, um die Ecke und dann sahen wir dieses Haus. Es ist ja kein Turm, sondern es ist ein Leuchthaus. Lighthouse sagen die Engländer. Und sind wir da hochgefahren und dachte ich, das ist unfassbar. Wie kann man hier so ein Haus hinbauen, wo die Welt wirklich zu Ende ist? Ich wusste nichts von den Wetterbedingungen da. Darüber, wie extrem das Wetter genau an dieser Stelle ist von Norwegen, das wusste ich nicht. Und ich habe natürlich nicht genau hingeguckt, was das für ein Haus ist. Ne? Da war halt vor allen Dingen Rost und Schimmel und Fenster, die nicht kaputt waren, sondern die waren einfach zugenagelt. Die Steckdosen in der Wand waren halt so verschmolzene Plastikklumpen. Es hat einfach nur, diese Romantik hat mich voll erwischt. Und so war das immer schon bei mir. Ich habe das Potenzial einfach gesehen. Ne?
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du lebst in einem Leuchtturm. Dieser steht ganz exponiert auf der Spitze einer Klippe. Ein paar Höfe sind in der Nähe, doch der richtige nächste Ort, der ist weit entfernt. Wenn du in diesem Leuchtturm sitzt, dann ist der Blick aus dem Fenster fast so, als würdest du direkt aus einem Schiff nach draußen schauen. Denn du siehst nichts als Meer. Das Meer ist allgegenwärtig und du verbringst dort wunderschöne, intensive Momente mit dem Meer. Doch gleichzeitig zeigt die Natur auch ihre Macht und Gewalt. Stürme, die deine Vorstellungskraft sprengen, erreichen die Küste und riesige Wellen donnern gegen die Klippe und spülen sogar in 45 Meter Höhe gegen deinen Leuchtturm. Ein Leben am Leuchtturm, das hat Thomas Bickert geführt. Er war über 30 Jahre Leuchtturmwärter und eigentlich wollte ich mich mit ihm unterhalten, weil er der Seekrankheit den Kampf erklärt hat und gesagt hat, das muss eigentlich kein Mensch mehr haben, es gibt wirklich wirksame Methoden dagegen. Und er lehrt diese Methoden. Ich habe mich dann auf das Gespräch vorbereitet und dabei sein brandneues Buch Windstärke 15 in die Hände bekommen. Und da stand seine bisherige Lebensgeschichte drin, die 30 Jahre ganz eng mit diesem Leuchtturm verbunden war. Das fand ich so spannend, dass unser Gespräch dann so aus dem Ruder lief und wir tatsächlich eine ganze Stunde über das Leben rund um diesen Leuchtturm geredet haben. Dementsprechend findet ihr jetzt diese Folge zum Leben auf dem Leuchtturm und es wird nächste Woche noch eine Sonderfolge zum Thema Seekrankheit erscheinen, wo wir uns dann ganz explizit diesem Thema widmen. Jetzt geht's hier los und am Ende erwartet euch noch eine Flaschenpost, die speziell für alle FreitaucherInnen aus Mitteldeutschland und Nordhessen sehr, sehr spannend sein könnte. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Thomas Bickert, dem Leuchtturmwärter. Hallo Thomas.
Hallo.
Ich freue mich riesig, hier zu sein. Es ist ein wunderschöner Frühlingsmorgen. Die Sonne strahlt durch die Fenster rein. Und ich habe in den letzten Tagen zur Vorbereitung auf dieses Gespräch dein Buch gelesen. Windstärke 15, wo die Freiheit wohnt. Mein Leben im Leuchtturm am Ende der Welt. Und ich muss dir ein Riesenkompliment aussprechen. Dieses Buch zu lesen hat total Spaß gemacht. Und vor allem sorgt es dafür, dass ich jetzt das Gefühl habe, dich schon total gut zu kennen. Das geht mir nicht bei jedem Buch so, aber du hast dieses Buch irgendwie so mit so einer persönlichen Note geschrieben und so sehr auch dein Innenleben dargelegt, dass ich wirklich das Gefühl habe, dich kennengelernt zu haben durch die Lektüre dieses Buches. Da bin ich jetzt mal sehr, sehr, sehr gespannt, wie dieses Gespräch sich entwickelt, ob sich da mein Bild und mein Gefühl von, ey, wir kennen uns doch, bestätigt. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt so richtig, dass es losgeht.
Sehr schön, ich auch.
Meeresrauschen.
Hier geht es darum, dass du uns einmal mitnimmst in einen für dich perfekten Moment. Und mich interessiert natürlich, wie sieht eigentlich der perfekte Moment auf deinem Leuchtturm aus?
Das ist eine schöne Frage. Ich habe natürlich sehr, sehr, sehr viele Momente, die ich jetzt wählen könnte. Ich würde mal denken, der perfekte Moment ist, wenn ich oben auf der Leuchtkanzel mir so einen kleinen Stuhl genommen habe, wenn ich mich auf die Leuchtkanzel setze. Also das ist so eine Balustrade, Beton, um das eigentliche Leuchtfeuer herum. Und da habe ich halt eine fast 360 Grad Sicht und dann im Sonnenuntergang da oben sitze, aufs Meer gucke, Möwen rufen und ich vielleicht noch ein Glas schottischen Whisky in der Hand habe. So, das wäre so ein perfekter Moment, an den ich mich schön erinnere.
Und was siehst du, wenn du dann in diesem Moment da oben sitzt?
Ich sehe natürlich den Horizont. Ich sehe auf der linken Seite die Steilküste rein ins Meer fallen. So ein bisschen grüne Hänge, die dann ganz abrupt über Klippen ins Meer fallen. Dann sehe ich Galte Schera. Galte, das ist der Eber, also das männliche Schwein. Und es ein bisschen so aussieht, als wäre so ein Schweinerücken im Wasser. Und Schär ist auf Norwegisch eben die kleine Insel oder.
Wie Schere, was man ja aus Schweden kennt.
Genau.
Ah, ja. Mhm.
Das ist also Galte Schera. Und dann sehe ich Linholmen. Das ist der Leinenholm, ist ein bisschen größerer Stein. Und so, das sind so die Marken, die man sich so einprägt und die so wirklich auch Bedeutung dann haben, wo verschiedene Sachen passieren und wo man auch dann später, wenn ein bisschen schlechteres Wetter ist, die Wellenhöhen immer. So, ich weiß, wie hoch diese Felsen sind und je nachdem, welcher jetzt gerade von der Welle überspült ist, da weiß ich, wie hoch die dann sind. Ne?
Ah, verstehe.
Ich könnte jetzt noch weiter rumgehen mit dem Blick. Wenn ich weiter nach rechts gucke, würde ich irgendwann das Westkap von Norwegen sehen. Also wirklich die Landzunge, wo das der westlichste Punkt Festland Norwegens ins Meer fällt und da geht im Sommer dann die Sonne unter, fast im Norden. Ne?
Verstehe. Und was ist an dem perfekten Moment für so eine Wetterstimmung? Ist das ein wildes Meer? Ist das eher ganz, ganz ruhig?
Oh, das kommt natürlich sehr auf meine Stimmung drauf an. Ah. Wenn du mich jetzt fragst, wie ich hier sitze, dann wäre das tatsächlich ein Sonnenuntergang mit völlig stillem Wasser. Und also wie wir da sagen, öligem Wasser, also was, wenn überhaupt keine Bewegung mehr am Meer ist.
Ja, wir Surfer sagen glassy.
Ja, genau. Ja. So, das wäre im Moment so das. Aber hättest du mich in einem anderen Moment gefragt, hätte ich vielleicht eine 20-Meter-Welle bevorzugt und nicht 15, da würde ich nicht mehr da sitzen, aber 8, 9 Windstärken.
Okay, also das heißt, du findest das schön, wenn das Meer deine Innenwelt spiegelt.
Genau.
Okay. Mhm. Ja, wenn wir jetzt von diesem Leuchtturm sprechen, dann bringt uns das ganz automatisch in die nächste Kategorie, nämlich das Abenteuer Ozean.
Abenteuer Ozean.
Wer das Intro gehört hat, der weiß es schon, du hast viele Jahre in einem Leuchtturm gelebt. Erinnerst du dich noch an den allerersten Moment, an dem du deinen Leuchtturm, also Krakenes für, wie sagt man das?
Krokenes. Ja.
Aha.
Dieses A mit dem Kringel drüber ist in Skandinavien, wird ganz normal O gesprochen.
Ach, ganz normal O.
Ganz normal O, ja.
Das hätte ich natürlich wissen können. Okay, wie erinnerst du dich an den ersten Moment in deinem Leuchtturm Krokenes für?
Das ist tatsächlich auch in dem Buch beschrieben. Mein Freund Öystein, der hat mich mitgenommen an die Westküste und der hat so eine Eigenart, der hat mir immer nicht erzählt, wo er hinfährt. Man hat nur gefragt, magst du Leuchtturm? Und dann sind wir losgefahren. Und dann ist das ja so eine Serpentinenstraße, die immer kleiner wird, irgendwann nur noch so ein Schotterweg. Und dann kommen wir so um die Ecke und dann sahen wir dieses Haus. Es ist ja kein Turm, sondern es ist ein Leuchthaus. Lighthouse sagen die Engländer, weil der halt 45 Meter über dem Wasser steht und damit muss man da keinen Turm bauen. Ne? Aber wir kamen halt so dann die Straße unten lang oder diese Schotterpiste. Und dann hing der da so oft an der Klippe dran, ne, dieses Haus. Und dann dachte ich, wow. Und sind wir da hochgefahren und dachte ich, das ist unfassbar. Wie kann man hier so ein Haus hinbauen, wo die Welt wirklich zu Ende ist? Da kommt nichts mehr. Das nächste wäre jetzt Grönland nach Nordwesten. Ne? Und da habe ich dieses Haus das erste Mal gesehen. Wir waren da nur eine Stunde oder so, sind da so ein bisschen rumgegangen. Aber ich habe da irgendwie... Also das hat mich echt umgehauen. Es war einer der sensationellsten Momente meines Lebens, würde ich wirklich sagen.
Ach echt?
Ja, und wir haben natürlich immer diskutiert und dies und das und gesagt, aber sowas, da würde man ja nie rankommen. Stell dir mal vor, da mal wohnen zu können. Ne?
Wirklich. Tja, man ahnt, wie es weitergeht. Du warst in deiner Kindheit oft in Norwegen und in deinem Buch hast du geschrieben, dass du damals gedacht hast, das norwegische Leben ist viel aufregender, freier und unbeschwerter und dass du dir auch die Norweger und Norwegerinnen so vorgestellt hast und dass du ganz tief in dir den Wunsch hattest, dort auch dazu zu gehören. Wie kam es dann dazu, dass du 1994 tatsächlich ausgewandert bist? Weil ich sag mal, zwischen dem Wunsch, ach, wie schön wäre es irgendwo anders, den glaube ich viele in sich tragen, zu dem Schritt zu sagen, ich gehe jetzt wirklich, das ist ja nochmal eine große, große Lücke dazwischen? Wie hast du die geschlossen?
Also es ist eine lange Geschichte. Ich habe tatsächlich, war ich glaube ich schon 12 oder 13, da war ich ganz sicher, dass ich in Norwegen leben werde. Das wussten auch alle meine Freundinnen, die wussten schon, nee, das wird nichts, irgendwie der Winner Norwegen. Also das hat eine ganz lange Geschichte und ich habe das irgendwie vorbereitet, habe auch wirklich immer so halb depressive Phasen gehabt, weil ich es irgendwie nicht den richtigen Anfang gefunden habe. Das ist wie so ein Knäuel, wo man den Faden nicht findet, wo man dran ziehen soll. Mhm. Und nachdem ich fertig war mit dem Studium, da hatten wir schon eine Firma gegründet, wo wir Skireisen veranstaltet haben, also auch Outdoor, nur halt im Winter. Und das wollte ich jetzt im Sommer eben nach Norwegen verlegen. Da wusste ich eben noch nicht genau, ne, wo und wie und was, habe verschiedene Sachen probiert und bin dann in dieser Gemeinde da draußen gelandet und habe über einen Kontakt, das ist wieder dieser Östein, der mich damals auch ein paar Jahre vorher mitgenommen hatte, hatte da irgendeinen Kontakt und ich dachte, ich baue ein paar Ferienhäuser und mache dann Führungskräftetrainings. So mit dem Hintergrund, den ich eben hatte, okay, vom Studium. Ne? Und dann habe ich die Gemeinde kontaktiert. Und die haben das geprüft, meinen Antrag, und haben gesagt, ja, super spannendes Konzept, aber warum willst du was Neues bauen? Wir hätten da ein paar Leuchttürme.
Okay.
Und dann dachte ich, okay. Und dann habe ich eine Liste von 4 Leuchttürmen gekriegt und da war eben Krokenes für dabei. Und da habe ich genau diese Gedanken wieder gehabt von damals, dachte ich, das gibt's doch jetzt gar nicht. Also davon habe ich immer geträumt, es war der größte Traum, den ich mir hätte selbst erträumen können, aber ich habe natürlich nie dran geglaubt, dass das wirklich stattfinden kann. Ne?
Ja.
Und dann habe ich, 93 war das, im Herbst habe ich das angeguckt, die Anlage das erste Mal.
Und was hast du da vorgefunden? Also ich sag mal so, ein schönes, besonderes Haus auf einer Felsklippe zu sehen und zu denken, boah, hier zu wohnen wäre ja toll, ist nochmal ein anderer Blick, als wenn du sagst, oh, hier werde ich jetzt vielleicht wohnen. Dann stellt man sich, glaube ich, andere Fragen. In welchem Zustand ist das Haus überhaupt? Oder hast du darüber keine Gedanken verschwendet?
Nee, ich glaube, wenn man meinen Lebensweg so anguckt, ist ein ganz wesentlicher Teil, dass ich immer so eine rosa Brille auf hatte, wenn es um irgendwelche Sachen geht. Ich habe immer das Potenzial gesehen.
Ja.
Ich habe immer gesehen, was das mal werden kann. Und ich habe manchmal vielleicht auch nicht genau genug hingeguckt, wie es gerade aussieht. Aber zurückgeguckt würde ich auch sagen, nee, es war eigentlich gut so, weil sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht angenommen.
Dann
ich habe einfach ein unfassbares Haus gesehen, was an einer unfassbaren Stelle steht. Ich wusste nichts von den Wetterbedingungen da. Ich wusste, dass es direkt am Meer ist, aber ich wusste nichts darüber, wie extrem das Wetter genau an dieser Stelle ist von Norwegen. Das wusste ich nicht. Und ich habe natürlich nicht genau hingeguckt, was das für ein Haus ist, ne? Und was es nicht hat. Es hat einfach nur, diese Romantik hat mich voll erwischt. Und so war das immer schon bei mir. Ich habe das Potenzial einfach gesehen. Ne? So. Und dann habe ich, und das ist so der ganze erste Teil des Buches, der handelt eben davon, wie ich genau mit dieser rosa Brille da dann ankomme. Und dann die irgendwann auch abnehmen muss, die Brille. Und dann sehe, was da wirklich ist. Und da war halt vor allen Dingen Rost und Schimmel und Fenster, die nicht kaputt waren, sondern die waren einfach zugenagelt. Die Steckdosen in der Wand waren halt so verschmolzene Plastikklumpen, weil die Blitzeinschläge da so hart sind, dass du praktisch einen Rückschlag kriegst. Also dass [S2] Ja. [S1] Der Blitz in die Leitung einschlägt und dann ins Stromnetz vom Haus geht und dann da alles raushaut. Ne? Aber das habe ich alles nicht gesehen vorher. Ne? Das ist dann in der ersten Woche. Da hatte ich aber den Vertrag schon unterschrieben und so ist es halt. Und dann Ärmel hoch und dann, ja, 25 Jahre gearbeitet. Und es ist nie fertig gewesen.
Wie war denn dann dein Innenleben, als du dann auf einmal dort angekommen bist und diese, also ich sag mal so, eine rosarote Brille abnehmen, ist irgendwie immer ein schmerzhafter Prozess, oder?
Das ist auch ein schmerzhafter Prozess, ja. Und zwar zweierlei. Einmal eben so die Watsche, die ich da kriege, dann, was mir eigentlich jetzt hier bevorsteht. Und dann natürlich das schlechte Gewissen oder dieses Gefühl, ach Mann, da hättest du auch mal hingucken können. Ne? Das hättest du echt sehen können. Aber, und das ist eben das Tolle an dieser Anlage, das andere bleibt ja. Egal, welche Brille man aufhat, die Nähe zum Meer, die ist immer da. Und das hat mich immer gerettet. Also dieser Traum, der ist ja wirklich real gewesen die ganze Zeit, dass direkt hinter dem Fenster das Meer anfängt, wie es an kaum einer Stelle in der Welt stattfindet. Ne? Und das hat mich immer getragen.
Wie lange hat es denn gebraucht, bis aus diesem Leuchtturm, du hast gesagt, fertig geworden ist ja nie, aber dass du so ein Gefühl hattest von, jetzt bin ich angekommen, jetzt ist es hier gemütlich, wohnlich, jetzt Gab es irgendwann so einen Moment, wo du das Gefühl hast, so, ja, ab jetzt ist es irgendwie gut?
Nee, also es ist gut nie. Das ist nie so gewesen, weil ich habe immer die Arbeit gesehen, man muss sich das ja wie ein Schiff vorstellen. Selbst wenn die Häuser dann irgendwann fertig renoviert waren, fertig eingerichtet waren. Also es ist tatsächlich so, wenn ich die Betonmauer mit weißer Farbe male, dauert das genau 2,5 Wochen. Kommt ein bisschen aufs Wetter drauf an, wo dann die ersten Rostrinnsale da schon wieder durchkommen. Das ist ja wie auf dem Schiff. Also das ist ja so extrem brutal, da drückt ja der Orkan, Windstärke 15 ist ja deutlich mehr als Windstärke 12, da drückt der Orkan Salzwasser durch Betonwände durch und macht natürlich die ganze Armierung kaputt da drin, da kommt man auch gar nicht ran. Also da kann man auch nichts machen, da ist einfach nur drüber malen fertig und das wird nie fertig, nie. Es gab immer wieder diese Momente, und das gehört, glaube ich, auch so ein bisschen zu meinem Lebensweg, ich kann dann auch so etappenweise sagen, geil, jetzt ist das fertig. Ne, und das, wir haben ja wirklich mit meiner Frau Bettina, die ich dann kennengelernt habe, wir haben da ja wirklich unser Wohnzimmer dann auch gehabt, eine Zeit lang, bevor das dann zum Café umfunktioniert wurde. Und da haben wir, ich habe da einen Riesenaufwand betrieben, um deutsches Fernsehen da reinzukriegen. Ne, kann man sich ja gar nicht vorstellen. Eine Parabolantenne oben auf dem Berg installiert mit einem langen Kabel, das hat tatsächlich funktioniert. Und dann haben wir da praktisch gesessen und Samstagabend irgendwie ferngesehen, ne? Und das ist auch schon passiert, dass dann mal echt eine Welle so richtig gegen die Scheibe geknallt ist und wir uns erschrocken haben. Aber da hatte ich so einen Moment, wo ich dachte, geil, jetzt ist, da haben wir zumindest
mal ein Wohnzimmer.
Genau. Ja, aber es sind so Kleinigkeiten. Eine Flasche Bier, deutsches Fernsehen. Denkst du, das kann doch nicht wahr sein.
Doch. Dafür wandert man aus, ne?
Genau.
Du hast ja auch schon gesagt, dein Plan war es, dort Führungskräfte-Coachings anzubieten. Und klar war auch, du musstest da schon auch Geld verdienen. Ne? Also ich meine, das ist wie so ein Boot, hast du gerade gesagt. Da muss man die ganze Zeit dran arbeiten. Das heißt, es kostet auch die ganze Zeit Geld. Mhm. Und dementsprechend muss auf der anderen Seite irgendwann auch mal was reinkommen, weil reich warst du nicht, sodass du dir darum keine Gedanken machen musstest. Wie lief das am Anfang? Hat das sofort geklappt?
Na, ich habe einen Puffer gehabt. Also ich konnte so ein Jahr einigermaßen hinkommen, ohne dass ich jetzt große Renovierung machen konnte. Ne? Schwierigkeiten war, dass es eben keinen Strom gab zuerst. Also es gab das Stromnetz, war aber kaputt. Und dass es kein Wasser gab. Und da musste ich erstmal nach Wasser bohren lassen. Und Strom, das waren so die beiden großen Ausgaben. Und dann habe ich nur Geld gespart im Grunde. Ne? Und dann, ich wurde eigentlich gefragt, ich kam da gar nicht selber drauf, dass ich ja auch Zimmer vermieten könnte. Wie sensationell eigentlich, ne? Zimmer am Leuchtturm. Ja. Bin ich nicht drauf gekommen. Und irgendwelche Leute, auch immer mal Touristen, so Tagesgäste gewesen, und irgendwer fragte mal, kann man da mal übernachten oder so? Und dachte ich, ja, warum eigentlich nicht? Gib mal 100 Kronen. Ich glaube, zum Schluss haben wir 1.900 genommen oder so für die Hochzeitssuite oben. Ne? Also als es richtig hochwertig war dann. Aber also Kronen. Aber genau, ja. Und dann habe ich mich im Grunde darauf eingeschossen, dass ich ein paar Jahre jetzt praktisch Wirt bin und Zimmer vermiete. Ne?
Okay.
Und im zweiten Jahr auch schon drauf gekommen, oder im Winter, dass ich richtig Urlaube anbiete. Habe das gleich kombiniert. Also dass ich deutsche Gäste richtig einlade. Noch über diese Skireisen, die wir veranstaltet haben, die da eben 1-2 Wochen Urlaub machen. Und zwar mit Guiding, also wo ich denen praktisch diese Welt zeige, mit den Touren mache und auch koche für die. Ne? Und das lief dann relativ schnell, auch ziemlich gut. Und dann habe ich halt Werbung gemacht und die lief zu gut. Das war das Problem relativ schnell, dass zu viele Leute kamen. Und damit konnte ich keine Führungskräfte mehr fortbilden.
Ah, das war das Problem. Ansonsten gut, dass viele Leute kamen.
Ja.
Ja. Lass uns mal auf die Gemeinschaft eingehen. Und zwar die Gemeinschaft mit den Menschen vor Ort. Beschreib mal die soziale Situation rund um diesen entlegenen Leuchtturm.
Krokenes ist ein Dorf, ne? Krokenes 4, der Leuchtturm von Krokenes. Krokenes ist ein Dorf oder eigentlich eine Landzunge, aber es hat eben auch ein Dorf. Als ich da anfing, haben da vielleicht 35 Leute gewohnt, würde ich mal denken. Aha. Und dieses Dorf oder Hausansammlung ist ungefähr so 1,5 Kilometer entfernt gewesen vom Leuchtturm, ne? Diesen Schotterweg darunter. Da habe ich dann, das ist der erste Teil im Buch, so mühsam Kontakte gekriegt. Das ist so zufällig, weil ich natürlich die Kodierungen nicht kenne, die da herrschen. Und die sind ein bisschen speziell, will ich mal sagen. Also man verabredet sich da eigentlich nicht. Man trifft sich irgendwie. Und dieses Irgendwie, das habe ich sehr lange nicht verstanden. Das ist wirklich schwierig gewesen. Und habe dann festgestellt, dass die das einfach da so machen. Man verabredet sich nicht, man grüßt auch kaum, man guckt sich eigentlich ganz selten mal in die Augen, man steht immer nebeneinander und guckt in dieselbe Richtung. Das ist wirklich, irgendwann habe ich das so verinnerlicht, gar nicht mehr drüber nachgedacht. Und wenn ich deutsche Gäste damit gehabt habe, die sind echt irre geworden, die gucken einen nicht an, ne? Und das sind so Kodierungen, die ich einfach, das muss man einfach lernen. Und zuerst ist man, bin ich einfach irritiert, ne? Gerade ich als Psychologe irgendwie denke, ich will ja Kontakt haben irgendwie, ne? Und das ist immer so, man guckt dann, steht nebeneinander, guckt aufs Meer und macht so Smalltalk. Ja, da, ne? Das ist immer so, ja, da sagt man.
Kommt es dann auch mal zu Tiefgang, dass man doch mal dahin kommt, sich tief in die Augen schaut und irgendwie über Sachen redet, die einen im Innersten bewegen? Oder ist das einfach nicht dran?
Das ist zumindest da draußen, unter Männern ist das praktisch nicht, findet man das praktisch nicht. Das ist ja auch ein Grund, warum ich irgendwann wieder zurückgekommen bin oder nach Deutschland gegangen bin, weil mir das einfach gefehlt hat. Die sprechen nicht über ihre Gefühle, die sprechen gar nicht über, was bei ihnen drinnen passiert.
Da ist man als Psychologe zwar höchst benötigt, aber arbeitslos.
Genau, schön gesagt. Ja, nein, nur ganz so ist es nicht. Ich habe dann später viel mit Führungskräften gearbeitet, nur ganz vereinzelt aus dem Leuchtturm. Das habe ich tatsächlich noch ein paar Mal hingekriegt dann. Aber erstaunlicherweise, wenn ich mit denen Seminare gemacht habe, da haben die sich geöffnet. Was ich aus Deutschland eher umgekehrt kenne.
Okay, also
da
verstehe.
Tun die das nicht in den Seminaren.
Ja.
Und das habe ich schon, das hat da gut funktioniert. Aber ansonsten, also wenn man das in eine Kurzform bringt, würde ich sagen, die Westländer, gerade die Männer, die sind Weltmeister im Probleme lösen. Wenn ich Hilfe brauche, kriege ich da rund um die Uhr, Weihnachten, Ostern, völlig egal, kriege ich immer Hilfe. Es wird nie abgelehnt und die sind gut. Die sind gut, einem wirklich zu helfen. Ne? Die nehmen sich dem wirklich an.
Ja, ihre ganz herzliche Art, sich Sachen anzunehmen, hast du dann auch erlebt, als du dir ein paar Jahre später dein erstes Holzboot gekauft hattest und ganz, ganz stolz warst über dein neues Baby. Und dann kamen die Freunde aus dem Dorf vorbei und haben sich das angeguckt. Wie ist das abgelaufen?
Ja, schöne Geschichte. Das ist so ja eine von diesen, genau. Ich war natürlich ganz stolz, ganz richtig. Mein erstes Holzboot. Das stand dann in so einer Scheune. Es war 80 Jahre alt oder so, musste ein bisschen repariert werden. Das war mir schon klar. Und dann habe ich das da hingestellt. Und dann irgendwie Freitagabend, glaube ich, habe ich mit so einem Anhänger das da irgendwie reingebracht. Und dann ist Sonntagmorgen, sind alle unterwegs immer und die Männer, spricht sich ja rum, haben alle gehört, der Bickert hat ein Holzboot, da müssen wir mal gucken. Und die sind ja alle, die machen ja alles selber, ne? Also die können Holzboote bauen, da kann jeder praktisch, nein, nicht jeder, aber viele können Tischlern und viele bauen auch wirklich Boote oder können sie reparieren. Naja, und dann stand ich da mit meinem Boot, wir haben ein bisschen hier geguckt da und dann kam so ein nach dem anderen, 4, 5 Männer und jeder touchte das Boot mal an und sprach nicht mit mir, sondern dann sprachen die untereinander und jeder, der erste fing dann an und sagte, na das ist aber Mensch hier, ne? Und riss einfach so ein Stück ab da von dem Boot. Und so ging das dann weiter, bis so der obere Teil weg war. So die oberen Planken, ja das muss weg und das muss weg. Und ich natürlich keine Ahnung vom Holzbootbau und Tischlern, ja ich habe jetzt ein bisschen, das war ja nicht im ersten Jahr, da war ich schon ein paar Jahre da, habe schon ein paar Wände hochgezogen und ein bisschen mit Holz gearbeitet, aber bin nun kein Tischler und mir war klar, das kriege ich nicht wieder hin, ne? Ganz ist völlig klar. Und Holzbootbau war so in meinem Kopf so das Größte, was ein Tischler machen kann, das Schwierigste. Ne? So, ja. Ja, und dann haben sie gesagt, ja, aber sonst gutes Boot. Und dann waren sie alle weg, ne? Sonntag halt, kurz vorm Kaffee mal kurz Bickert besuchen und dann
Bickerts Boot auseinandernehmen.
Ja. Und er war echt gestanden und mir liefen da die Tränen runter. Ich dachte so, das war jetzt mein Traum von meinem eigenen Boot.
Aber dann haben sie es dir wieder zusammengebaut.
Ja, dann kam der eine, der einzige berufliche Tischler da, der tatsächlich wirklich am laufenden Meter auch Holzboote als Hobby baut, aber der das wirklich gut kann. Und dem habe ich dann abends besucht und gesagt, sag mal, das ist doch irgendwie scheiße gewesen. Ne? Dann sagt er, wieso, aber das war Erott, das musste sowieso raus. Dann sage ich, aber ich habe jetzt kein Boot mehr, das ist kaputt. Ne? Aber du kannst mit dem eh nicht aufs Wasser, sagt er. Aber ich helfe dir. Na, und dann hat er mir auch geholfen, bis es zu Ende war. Also der hat das auch gut gemacht. Der hat das nicht für mich gemacht, sondern wir haben das zusammen gemacht. Er hat mir das alles gezeigt und das war auch super, weil danach wusste ich, wie man Holzplanken zusammenklinkt und hobelt und so. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Aber ne, diese Ausgangspunkte, ich war wieder der kleine, dusselige Depp, wie ich bei meinem Vater früher in meiner Werkstatt stand. Und komm, gib her, geht sowieso alles noch kaputt. Genau die Rolle hatte ich da wieder. Ne? Hm. Aber ja, die sind dann hilfsbereit, aber eben nur aus dieser Konstellation.
Also du deutest gerade mit der Hand an, von oben herab.
Genau.
Ja, das kann man ja trotzdem noch vielleicht irgendwie mit viel Wohlwollen in die Kategorie von, naja, liebenswürdiger Hilfsbereitschaft mit etwas gewöhnungsbedürftiger Serviermanier abheften. Dann gab es allerdings auch die ernsthafteren Probleme mit der Gesellschaft. Und da gibt es das Wort, du darfst mich jetzt gerne korrigieren, bückte dieret.
Ja.
Sagt also, man das so?
Ne, bückte dir. Ja, das ist das mit dem Y und dem I.
Okay.
Das ist schwierig.
Also bückte dir, was ja. Ist das?
Das bückte dir oder diret, die bestimmte Form. Bückt ist Dorf und dir ist einfach Tier. Und das Dorftier ist ein Begriff dafür, dass alle gleich sind und keiner irgendwie meinen soll, er wäre was Besseres. Und wenn irgendeiner ein Projekt macht, was nicht so ist wie die anderen und vielleicht auch so, dass es kein anderer machen könnte, dann wird das relativ hart boykottiert. Und das ist genau das Problem, was mir auch überhaupt nicht klar war. Auf der einen Seite diese liebevolle Hilfsbereitschaft, eben von oben runter. Oder von oben runter, also wenn sie in der stärkeren Position sind, aber auf Augenhöhe, wenn ich eine andere Meinung habe oder vielleicht ein Projekt sogar mache, was keiner von denen machen könnte, dann gibt es richtig Gegenwehr. Ne?
Und das hast du dann erlebt von einer gewissen Lisa, die hat eine Vereinigung der Leuchtturmfreunde gegründet, plötzlich, wo alle möglichen Leute dazugehörten, aber du wurdest nie gefragt und da bist du dann dem Bückte Dürit zum ersten Mal so richtig begegnet.
Ja, also die hat schon ein bisschen gegen mich gearbeitet. Das habe ich aber nicht so richtig mitgekriegt im Hintergrund. Und das wurde dann so richtig offensichtlich, als eben der Wirtschaftsminister, der mir, mit dem ich guten Kontakt hatte und mit dem ich viel zusammengearbeitet hat, eben mir gesagt hat, dass die jetzt eine Vereinigung gegründet haben oder diese Frau eine Vereinigung gegründet hat. Nicht nur zum Schutz der Leuchttürme, sondern Freunde des Leuchtturms Krokenesfür. Also dieses Leuchtturms. Es ging nur um diesen. Mhm. Die anderen drei, da sind ja noch drei andere Leuchttürme, die übrigens noch jahrzehntelang hinterher Ruinen waren. Zwei sind das auch heute noch. Um die haben die sich nicht gekümmert, sondern denen ging es nur um diese. Ja, also den ich hatte. Ne? Ja, und dann hat die eine Vereinigung gegründet. Und das war ganz erklärtes Ziel, mich rauskriegen. Also die wollten mich rauskriegen. Und das wirklich mit militanten, teilweise illegalen Methoden. Und der Leitsatz war eben, die Deutschen sind wieder da und haben unser Land okkupiert. Ne? Und das hat mich natürlich echt hart getroffen. Also das war so auch die alte, ja, so eine alte Wunde, die wir ja als Deutsche auch immer, also das ist echt eine Stelle, wo glaube ich, viele Deutsche echt hart zu treffen sind. Mhm. Gerade wenn sie im Ausland sind. Und wenn man noch weiß, in Norwegen, da sind die Deutschen tatsächlich gewesen, auch in Krokenes. Und die haben den Leuchtturm okkupiert damals, ne? Und dann wird einem das vorgeworfen, wo ich ja überhaupt nichts dergleichen wollte, sondern ich wollte den restaurieren, auch nicht nur für mich selber. Das ist ja, ich habe ja auch die Küstenkultur gesehen, die dieser Leuchtturm verkörpert. Ne? Also das hat mich echt hart getroffen. Und da haben aber eben die beiden Freunde im Dorf, die wurden auch gefragt, ob sie da mitmachen wollen. Und die erste Frage, die gestellt haben, ist Thomas dabei? Und sagt die, nein, natürlich nicht, den wollen wir raus haben. Und dann haben die gesagt, nee, da sind wir auch nicht dabei, weil der rettet den gerade, den Leuchtturm. Wir haben da 30 Jahre nichts gemacht, der rettet den gerade. Ne? Mhm. Das war denen aber egal. Und das zeigt so, dass es eben nicht um Argumente oder Fakten geht, sondern es geht um so ein Gefühl dabei. Ne?
Mhm. Und ein permanenter Gegenwind war auch die Befristung des Pachtvertrages. Du hast den Leuchtturm gepachtet und für wie lange hat eben die Frist angegeben? Wie kurz oder lang waren die immer so?
Der erste Vertrag war über 2 Jahre, der fing aber mitten im Sommer an, was einem nichts nützt, wenn man mit Tourismus arbeitet. Ja. Wenn der 2 Jahre geht, ist es eigentlich nur 1 Jahr, was man hat oder 1,5 eben, weil man die zweite Saison gar nicht mehr planen kann. Das war eine ungünstige Konstellation. Ich hatte einen Vertrag mit der Gemeinde. Den gehört aber der Leuchtturm gar nicht, sondern alle Leuchttürme in Norwegen gehören einer Vereinigung, die heißt Kystverket. Das ist also das Küstenwerk. Das ist sowas wie früher das Deutsche Hydrographische Institut. Denen gehören alle Bojen, die haben die Verantwortung für Kaianlagen und so. Und dieses Dreieck war einfach so ungünstig, ne? Weil die nichts, private Menschen, denen vermieten die Leuchttürme nicht. Also haben die den Leuchtturm an die Gemeinde vermietet und die an mich. Also musste jede Vertragsverlängerung immer über zwei Instanzen gehen, die natürlich auch anderes zu tun haben. Ne?
Ja, verstehe.
Denen war das egal. Und das hat dazu geführt, dass wir teilweise gar keinen Vertrag hatten. Ne?
Also einfach da gewohnt habt, gemacht habt und gehofft habt, es wird schon irgendwie gut gehen.
Ja, wir waren ja in Korrespondenz und sagen, ja, nee, wir sind noch nicht so weit, aber ist okay, ihr könnt da sein. Wir hoffen, in einem halben Jahr dann einen Vertrag für euch fertig zu haben. Und da hat es halt ein Jahr gedauert. Ne?
Und dann gab es immer mal so schöne Überraschungen wie, oh Mensch, der Strom vom Leuchtturm, der müsste noch gezahlt werden, Thomas.
Ja, genau. Und nicht nur der Strom, der jetzt verbraucht wird, sondern bitte die Nachzahlung der letzten vier Jahre, weil der wurde eben nicht, also die Stromgesellschaft hat mir einfach dann eine Rechnung geschrieben, schön, dass du den Leuchtturm jetzt übernommen hast, aber da wurde länger kein Strom bezahlt, das wollen wir jetzt gerne von dir haben.
Ja, und nur nochmal zur Klarheit, es geht nicht um den Strom, der im Haus verbraucht wurde, sondern es geht um das Licht oben, was die Schiffe anleuchtet, richtig?
Unter anderem. Der Gag war, ich habe für verschiedene norwegische Instanzen bezahlt. Das ist einmal der Strom für das Leuchtfeuer, was nicht unwichtig ist.
Ja.
Dann ist es der Strom für das Meteorologische Institut gewesen, was da die Messinstrumente hatte. Ne? Die haben ja den Wind gemessen. Die ganze Zeit Luftfeuchtigkeit, so eine kleine Messstation, die mit zwei riesigen Radiolinks verbunden war, damit das auf Festland drüber gebeamt wird, was relativ aufwendig war. Den Strom habe ich bezahlt. Und für Heimevernet, das ist die große Radaranlage des Küstenbataillons, also Militär. Die waren nämlich auch in dem Haus drin. Die hatten einen Raum oben, wo ein Riesenradar stand, wo sie eben geguckt haben, ob irgendwer kommt. Ne?
Und da kamst du nicht raus, das hast du wirklich zahlen müssen?
Das habe ich zahlen müssen, ja. Und ich habe das auch gezahlt, und das war Geld, was ich nicht hatte wirklich, ne? Weil das war viel Geld. Also das war über vier Jahre und die haben wirklich, also der wird ja auch mit Strom geheizt. Die ganzen technischen Räume müssen ja auf 20 Grad, sonst geht das ja alles kaputt, ne? Und das war halt Sommer wie Winter immer anders Ding. Also es war richtig viel. Und dann hatte ich aber das Glück, der Bürgermeister, das war ein neuer Bürgermeister im Dorf und mit dem hatte ich ganz guten Kontakt. Die haben tatsächlich bei mir auch so Treffen abgehalten. Und gesagt, Mensch, das sind doch tolle Räumlichkeiten, da können wir doch auch mal ein kommunales Treffen machen mit 10 Leuten. Ja, sag ich, klar. Und da habe ich einen Kontakt mit dem gekriegt und der sagt, das ist ein völliges Unding. Ne? Und dann hat er einen Brief geschrieben, habe ich die Kopie noch von, an die Stromgesellschaft und an Kystverket, denen das ja die eigentlich die Verantwortung dafür haben, das ist ja der Vermieter. Und da steht drin, das ist ein absolutes Unding, das ist eine Privatperson, eben das bezahlt. Und wenn das nicht innerhalb von einer Woche geregelt wird, wird der Strom abgestellt. Was ich mich nie getraut hätte. Aber der Bürgermeister kann das natürlich.
Ja,
Du sagst, das ist das Licht aus. Wir können Norwegen nicht mehr verteidigen und ihr kriegt keine meteorologischen Daten mehr. Ne? Und dann war das ganz schnell gelöst, das Ding.
Sehr schön, sehr schön. Man merkt schon, das ist nicht so die Idylle. Da wird einem die rosarote Brille, glaube ich, von der Nase gerissen. Und da frage ich mich, wie hat dich die Zeit verändert? Wurdest du dann auch immer introvertierter und hast das Gefühl gehabt, irgendwie, das macht was mit dir? Oder bist du der gleiche geblieben?
Nee, das hat deutlich was mit mir gemacht. Also, aber also ja, nicht nur das, ne? Also es ist ja auch immer wirklich nicht vergessen, die Nähe vom Meer. Ich habe meinen Traum gelebt, das habe ich ja nie vergessen. Also ich war mitten in meinem Traum trotzdem. Es gab halt Widerstände, aber ich war mitten in meinem Traum. Und diese Kombination, die hat mich wachsen lassen. Das ist ein ganz wesentlicher Teil. Also ich würde sagen, ich bin da wirklich sehr schnell sehr erwachsen geworden. Wo ich vorher eher eben so ein bisschen naiver
Traumtänzer
war. Gott sei Dank, würde ich heute sagen, sonst hätte ich das ja alles nicht angefangen. Ja. Aber diese Widerstände haben gemacht, dass ich ein bisschen ruppiger geworden bin, glaube ich. Einfach für meine Rechte auch mehr einstehen konnte. Ich würde heute sagen, eine Zeit lang sind meine psychologischen Fähigkeiten dadurch abgeschwächt worden. Also weil ich mehr nach vorne kämpfen musste, als empathisch jemandem zuhören und folgen. Also ich habe mehr den Kämpfer kennengelernt, als den Zuhörer, der ich immer war. Und das hat dann, als ich das Projekt dann auch irgendwann losgelassen habe, hat auch ein bisschen gedauert, wieder in diesen anderen Modus zu kommen, den ich einfach als Psychologe wirklich brauche auch. Ne? Mhm. Wo eben der Kämpfer gar nicht so gefragt ist.
Ja. Und das Meer hat dir ja in dieser Zeit auch geholfen. Und wie kann man sehr schön in deinem Buch nachlesen? Könntest du uns einen kleinen Abschnitt daraus vorlesen?
Das könnte ich tun, ja.
Magst du mal ein Buch holen?
Muss ich erstmal einen Augenblick blättern, glaube ich.
Keine Sorge, ich habe mir den schon genau rausgesucht.
Entschuldigung.
Das wäre jetzt ja auch gemein zu sagen. Ja, also jetzt bitte diesmal was vor. Nein, aus unserer Seite 205, der mittlere Absatz.
In dieser Zeit fahre ich viel mit meinem Boot raus und angle. Dann kann ich den Ärger und Frust über Bord werfen und fühle mich für ein paar Stunden ganz frei. An Land bin ich oft unfrei, weil so vieles klebrig an mir hängt. Auf dem Wasser bin ich nur. Gebe mich ganz den Bewegungen des Meeres hin, lasse mich treiben und genieße das Gefühl von Weite und Leere. Es ist skurril, weil ich in diesem kleinen Holzboot auch nur ein Spielball von größeren Mächten bin, genau wie an Land. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das Meer es im Gegensatz zu Kjøstværket gut mit mir meint.
Das zeigt auf jeden Fall deine Verbindung zum Meer und wie sehr dieser Traum noch wahr war, in dem du gelebt hast. Du warst die ganze Zeit am Meer und das Meer hat dir geholfen. Und du warst davon überzeugt, dass das Meer es gut mit dir meint. Die Natur, das Meer, haben aber auch ihre Zähne zeigen können, gerade an diesem Ort. Und als du nach Norwegen gegangen bist, hast du gesagt, mehr als Windstärke 12 gibt's ja gar nicht. Da haben die Leute dich schon so ein bisschen belächelt und haben gesagt, ja, dann schauen wir doch mal. Erinnerst du dich noch an den ersten größeren Sturm auf deinem Leuchtturm?
Und das tue ich. Ja, na klar, ich habe ja eine seemännische Ausbildung, da geht's bis Windstärke 12. Und schon da, Windstärke 12 ist schon landunter, wie wir gesagt haben, da überlebst du nur noch auf dem Wasser. Von daher hatte ich das genau wie alle anderen im Kopf bis 12 und drüber geht's ja nicht so. Und dann war das erste Jahr im Herbst, da hatte ich mich gerade zum Badminton-Club angemeldet in Morlaix. Da musste ich immer über eine halbe Stunde über den Berg fahren mit dem Auto, dann da Badminton gespielt. Bin abends zurück und das war schon klar, dass da irgendwie Wetter kommt. Das hatte der Nachbar gesagt. Ich habe ja auch Zugang zur meteorologischen Station schon gehabt. Fernsehen hatte ich nicht, aber Radio hatte ich. Also das natürlich, man beschäftigt sich da viel mit Wetter. Das muss man einfach. Ne? Man ist immer irgendwie auf dem Laufenden. Nicht nur, wie es jetzt ist, wie es heute ist, sondern was auch kommt an Tiefdruckgebieten und was auch immer. Also ich wusste schon, dass da was kommt. Und kam ich abends vom Badminton zurück. Und dann muss man einmal über die Brücke fahren, die Molle oder Vuxøy, diese Insel, wo der Leuchtturm auch drauf ist, mit dem Festland verbindet. Und da habe ich schon gemerkt, das rüttelt ganz schön. Mhm. Also da wurde das Auto ganz schön gebeutelt. Und es waren auch kaum noch Leute unterwegs. Bin dann über die Berge, ich muss einmal dann über den Berg zum Leuchtturm runter. Da hat es mich schon richtig, also da hatte ich das Gefühl, der VW-Bus legt sich gleich auf die Seite. Und dann hat sich irgendwie, dachte ich, was stinkt denn hier so? Ist der Auspuff kaputt? Und dann habe ich gemerkt, dass mich meine eigenen Abgase überholt haben, weil der von hinten kam, der Wind. Mhm. Und dann bin ich runtergefahren, geht dann unten, kommt man so an den Bootshäusern vorbei und dann ist der Schotterweg, bevor er wieder hochgeht zum Leuchtturm, relativ weit unten am Wasser. Und dann habe ich, es war schon dunkel, und da habe ich in den Scheinwerfern von dem Auto, man hatte immer Fernlicht an, da habe ich irrsinnige weiße Gischtfontänen gesehen und dachte ich, das gibt's doch gar nicht, was ist das denn? Ne, da steht man dann fast mit dem Auto auf, also vielleicht 3-4 Meter über dem Wasser, mehr ist das nicht, aber noch 100, 150 Meter weg. Und dann habe ich da eine Stunde, glaube ich, gestanden, nur mit den Scheinwerfern und habe die Wellen angeleuchtet. Das war so ein irrsinniger Anblick. Und ich habe das vorher so noch nie gesehen. Das war jetzt, also aus meiner heutigen Sicht war das irgendwie gar nicht irgendwas super Besonderes, aber es waren vielleicht 8-9 Meter Wellen, die dann natürlich an der Küste nochmal hochgedrückt werden und da irgendwelche, was ich, 10, 15 Meter Gischtwände, weiß ich, irgend sowas. Aber das war super beeindruckend für mich. dass ich da, mir liefen echt die Tränen runter. Und ich kannte, natürlich hatte ich solche Stürme schon erlebt auf See, aber da ist man immer, also auf dem Schiff geht man ja immer mit, also man wird ja immer hochgedrückt, man kriegt diese Kraft gar nicht mit. Mhm. Was passiert, wenn die wirklich an Land kommen? Und dieser Ton dabei auch, also dieser Basston, der entsteht, wenn eine große Welle gegen Felsen schlägt. Das war so tief beeindruckend. Das hat mich wirklich, wirklich tief berührt. Da lief mir echt die Tränen runter. Und zwar nicht aus Angst, sondern vor Glück. Also vor, es ist so eine Verbindung zu dem ursprünglichen Sein. Es hört sich so ein bisschen philosophisch hingelabert an, aber ich kann das schwer mit Worten ausdrücken. Aber es ist einfach diese, diese Nähe zu einer Natur, die, die so groß ist und so gewaltig in dem Augenblick, dass, dass ich glaube, wir Menschen einfach auf unsere natürliche Größe reduziert werden. Und die finde ich schön.
Hm, verstehe. Und dann hast du immer härtere Stürme erlebt. Irgendwann gab es dann tatsächlich mal Windstärke 12, wie du sie am Ende der bisherigen Skala auch kanntest. Und da ging es dann dem deutschen Fernsehen an den Kragen. Und zwar hast du dir Sorgen gemacht um die Satellitenschüssel, die da oben auf dem Hügel stand, und hast eine fatale Entscheidung getroffen.
Das stimmt, ja. Ich war ja so stolz. Wie ich schon sagte, habe ich ja sehr viel Arbeit da reingelegt, um da wirklich diese Satellitenschüssel aufzubauen. Das war so 60, 80 Meter den Berg hoch auf so einem Hügel, damit man eben nach Süden das kriegt mit einem langen Kabel. Und dann kam diese, ja, Windstärke 12, glaube ich, war das, aus Südwest. Und ich hatte im Kopf, dass jetzt der Wind die Schüssel abreißt und weil sie an dem Kabel hängt, sie ins Haus reinknallt. Und wir irgendwie da ein Loch ins Dach kriegen oder Fenster eingeschlagen werden. Das war meine Sorge. Das Fernsehen war da gar nicht so wichtig. Aber ich hatte halt Sorge, dass über dieses Kabel das Ding halt wirklich ins Haus kommt. Also bin ich da hoch und das muss man sich vorstellen, das ist wie so ein runder Felsbuckel, der aber mit Heide und Moos bewachsen ist, von 60, 80 Meter Höhe über dem Wasser. Und ich bin jetzt auf der windabgewandten Seite hochgegangen, was ja normalerweise kein Problem ist, weil das ja windabgewandt ist.
Ja, Windschatten.
Windschatten, ne?
Genau. Ja.
Und habe aber irgendwie nicht drüber nachgedacht, dass es eben auf so einem kahlen Ding nicht wirklich einen Windschatten gibt, sondern dass der Wind auf der Spitze beschleunigt wird und auf der Rückseite so eine rückwärts laufende Walze im Grunde bildet. Also wie eine Welle, die rückwärts läuft. Hm. Oder von oben nach unten praktisch, ne? Ja, und dann bin ich da hochgekrabbelt und auf der Hälfte hat mich diese Walze dann so langsam zu fassen gekriegt. Und irgendwann lag ich da flach. Das ist ja, wie gesagt, nichts zum Festhalten, nur Heide. Lag ich flach auf dem Bauch, im Dreck, im Matsch, Hände und Füße von mir gestreckt. Und ich habe gemerkt, wie der Wind mich halt langsam ansaugt, ne? Hochzieht irgendwie. Und da habe ich richtig Panik gekriegt. Scheiß auf die Antenne, wieder rückwärts runter. Und das war wirklich gefährlich, ne? Weil da ist man wirklich Spielball der Elemente. Das ist, also hätte mich der erwischt, hätte er mich irgendwo hingeknallt, ne? Das ist halt, und es geht da überall 80 Meter runter, ne? Also es ist ja auch wirklich steil. Und da dachte ich, wie blöd, ne? Und das ist also so, Lehrgeld habe ich schon auch einiges gezahlt. Ich habe auch Kameras verloren und so, weil ich eben den Respekt nicht so hatte, dass ich immer den Puffer mit eingebaut habe. Ne? Das lernt man ja hier in der Stadt. Mit 200 auf der Autobahn kann man fahren, da ist man so am Limit. Und da draußen geht man nicht ans Limit, sondern man baut Puffer ein. Das ist eigentlich, auf dem Schiff macht man das auch. Das hatte ich aber vergessen, weil ich ja nicht auf dem Schiff bin, sondern ich bin ja an Land im Grunde. Ne? Aber im Grunde muss man genauso denken wie auf dem Schiff. Ich muss einen Puffer einbauen, weil noch eine größere Welle kommen kann. Ich Entscheidungsräume brauche und so weiter und so weiter. Mhm. Und das habe ich dann wirklich gelernt mit der Zeit auch, wo dann irgendwelche Leute gesagt haben, du bist aber ein ängstlicher Typ. Nein, habe ich gesagt, bin ich nicht. Ich baue nur Puffer ein.
Mhm. Tja, und dann stellt sich natürlich die Frage nach dem Ankommen. Du warst insgesamt 30 Jahre in Norwegen. Gab es irgendwie einen Moment, wo du das Gefühl hattest, jetzt gehöre ich hier so richtig hin, ich bin angekommen?
Den gab es, ja. Das war aber sehr viel später. Und das war auch nicht auf dem Leuchtturm. Das war eigentlich die ganze Zeit im Leuchtturm, war das irgendwie klar. Das ist auch so ein spezielles Haus. Da ist man Gast, wie so ein Leuchtturmwärter ein paar Jahre. Und dann
warst du eigentlich Leuchtturmwärter?
Ja,
das klingt ja so romantisch. Gibt es das heutzutage überhaupt noch? Und wenn ja, was war dann dein Job?
Ja, also es gibt offiziell keine Leuchtturmwärter mehr in Norwegen. Es gibt die woanders in der Welt, aber in Norwegen nicht mehr. Zu meiner Zeit gab es noch ein, zwei ganz zu Anfang und dann aber auch später nicht mehr. Die sind ja alle automatisiert. Mhm. Und dann gibt es immer eine sogenannte technisch Verantwortliche und so weiter, ambulierende Leuchtturmwärter, die dann rumreisen und einfach die Technik checken. Und ich bin aber natürlich in dem Sinne Leuchtturmwärter gewesen irgendwann, indem ich eben alles gemacht habe, was da anfiel. Ich habe ja auch gar nicht mehr gefragt dann. Ne? Ich habe ja auch Birnen ausgewechselt und alles Mögliche. Ich habe die Anlage in Stand gehalten und ganz zum Schluss haben die mich auch in den Stand der Leuchtturmwärter dann gehoben. Sogar Schüstwerke. Ne? Als ich gegangen bin, gab es so eine Abschiedsparty da und da haben sie mich dann in Stand der Leuchtturmwärter erhoben.
Das ist also, als dann klar war, jetzt ist er weg, dann haben sie gesagt, na gut, dann können wir Augenhöhe herstellen, das ist dann ja nicht mehr gefährlich.
Genau, ja. Ja, genau. Wir haben aber, also wenn du da schon nachfragst, 2006 haben wir das 100-jährige Bestehen des Leuchtturms gefeiert. Wo übrigens auch die Gemeinde und Schüstwerket nicht sich beteiligen wollten, haben wir alles aus eigenen Mitteln gemacht, weil, obwohl es eigentlich unser Leuchtturm ist. Und wir haben alle, die wir noch zu fassen gekriegt haben, von den letzten Kindern der letzten Leuchtturmwärter oder eben diesen ambulierenden Leuchtturmwärter eingeladen, waren so 20, 30 Stück an. Das war ganz schön, ganz toll. Und die haben gesagt, natürlich seid ihr Leuchtturmwärter, es gibt keine anderen mehr, es gibt nur noch euch. Und das hat mich auch echt berührt, dass diese alten, teilweise wirklich Leuchtturmwärter das gesagt haben. Ne? Und da hat Schüstwerket aber noch gesagt, nö. Da dachte ich, ist mir doch egal, was ihr sagt. Mir ja. ist wichtig, was die Leuchtturmwärter sagen.
Sehr schön. Zurück zu der Frage, die ich am Anfang gestellt hatte. Wann war dieser Moment, wo du das Gefühl hattest, jetzt bin ich angekommen?
Also mein ursprünglicher Traum war ja nicht ein Leuchtturm, sondern war ja in Norwegen zu leben, gerne ein bisschen am Meer mit einem eigenen Hof oder irgend sowas. Und irgendwann haben wir, da hatte ich schon Familie und Kind, das war da ein Jahr gerade alt, das Kind, Ananda und meine Frau, damalige Frau Bettina, wir haben dann ein Haus gekauft auf einem Hof in einer kleinen Gemeinde, die fast eine Stunde vom Leuchtturm weg ist. Und das war dann im Herbst, im September haben wir das gekauft, sind da eingezogen und dann habe ich so langsam alles mir erarbeitet da, wie das dann nur so geht und war dann draußen und habe Holz gemacht irgendwie für den Winter und meine Frau war irgendwie in der Küche am Scheppern, das Kind war da am Spielen irgendwie und dann habe ich eine kleine Pause gemacht, einen Kaffee getrunken, draußen auf dem Holzstapel gesessen und dachte ich, so, jetzt bin ich da. Boah, muss ich jetzt hier schlucken. Jetzt bin ich richtig da. Und das hat meine Frau gesehen durchs Fenster und sagte dann, das hat irgendwie, ist da was passiert gerade. Ne? Da bist du irgendwie jetzt angekommen. Ja, das war ganz deutlich, weiß ich das noch so im Moment. Ja, echt berührend.
Man merkt's.
Ja.
Tatsächlich musstet ihr dann irgendwann auch aus dem Leuchtturm ausziehen. Also, nee, warte mal ganz kurz, das hast du jetzt ja gerade schon erzählt.
Nee, das sind zwei Etappen.
Okay. Dann lass mich die Frage nochmal stellen.
Du kannst es ruhig so stellen, weil wir haben wirklich im Leuchtturm gewohnt, 2, 3 Jahre ja. aber nur, ne?
Ja.
Und dann mussten wir raus.
Also das heißt, ihr habt dann nur eine gewisse Zeit im Leuchtturm gewohnt und seid dann relativ schnell aber auch ausgezogen und habt den dann quasi aus der Ferne, seid ihr immer zum Job gependelt.
Genau. Ja,
okay.
Zuerst haben wir im Dorf gewohnt,
ja.
Also nur eben da bei den anderen im Dorf, im Krokines und ein paar Jahre und sind dann eben nach Selje gezogen, was eine Stunde weg ist. Ne? Mhm. Aber das, du kannst das schon so stellen, weil das war eben der nächste Genickschlag, wo ich gedacht habe, so jetzt mache ich Schluss hier mit dem Leuchtturm, als wir ausziehen mussten.
Ja, und ein ganz konkreter Wendepunkt war dann, als ihr tatsächlich Windstärke 15 erlebt habt. Es gab dann diesen einen Sturm, der dem Ganzen dann endgültig den Knacks verpasst hat.
Ja, das stimmt. Da haben wir schon in Selje gewohnt, aus unterschiedlichen Gründen. Da war ich schon Unternehmensberater, habe bestimmte Projekte gemacht. Das ist eine Dreiviertelstunde, fast eine Stunde zu fahren vom Leuchtturm. Wir haben den Leuchtturm weiter betrieben. Meine Frau hat das Café gemacht, die Übernachtung, und ich habe halt die Anlage betrieben soweit, eben aus der Entfernung. So, und dann haben wir gesehen, direkt vor Weihnachten, dass da was richtig Großes kommt. Wir hatten da schon Windstärke 12. Es gab Monate, wo wir gar nicht mehr aus dem Fenster geguckt haben bei Windstärke 12, weil das so normal war. Mhm. Und dann gab es ja bei Windstärke 13 und 14. Und irgendwann kam was, wo klar war, jetzt wird es richtig, richtig hart. Und zwar die ganze Gegend. Also da war auch klar, da wird sämtlicher Strom weg sein, wahrscheinlich viele Tage und so weiter. Das ist das Irre, dass man das wirklich da sehen kann. Man weiß im Grunde, was auf einem zukommt, und dann ist es trotzdem immer noch anders. Ich habe mir wegen unserem Haus Sorgen gemacht. Ich habe mir keine Sorgen wegen dem Leuchtturm gemacht. Ich wusste, dieses Haus ist so sicher, da kann nichts passieren. 1 Zentimeter dicke Plexiglasscheiben vor den Fenstern, die nach Süden zum Meer runtergehen und so weiter und so weiter. Und dann kam Dagmar, das Tiefdruckgebiet. Wir erinnern das auch noch viele Jahre danach. 2011 war das Dagmar, Tiefdruckgebiet Dagmar. Und das war auch so, da ging gar nichts mehr bei uns, Strom weg, alles weg, Handynetzwerk, alles. Und dann sind wir einen Tag später, als es ein bisschen runter war, sind wir zum Leuchtturm gefahren. Und da kam uns der eine Nachbar schon entgegen und sagte, sieht nicht gut aus. Und da sagte ich, aber mit dem Leuchtturm kann ja nichts passieren. Ja, und dann bin ich rein ins Haus, habe schon gerochen, dass irgendwas nicht stimmt. Also es war zu viel frische Luft und es hat irgendwie nach Salz gerochen, und bin dann hoch ins Wohnzimmer, was da zu der Zeit das Café war, zu Anfang unser Wohnzimmer, dann das Café. Und habe gesehen, dass die ganze Scheibe, nicht nur die Scheibe eingedrückt war, sondern der ganze Holzrahmen mit Verkleidung war alles, lag im Wohnzimmer praktisch. Also da war eine Welle eingestiegen.
Und man muss nochmal dazu sagen, der Leuchtturm war wie viel Meter über dem Meer?
Also das Fundament ist so 45 Meter über dem Wasser und die Scheibe also fast 50. Sagen wir mal 48,6 Meter ist das Licht vermessen, also sag mal 45 Meter über dem Wasser. Das ist höher als alle Leuchttürme in Deutschland. Direkter Wellenschlag, das kann man sich nicht vorstellen. Also das ist eine Dimension, die das ist, glaube ich, 9-stöckiges Haus, wenn ich mir jetzt nicht ganz daneben liege. Mhm. Oder sogar noch mehr. Und da ist eben, also Gischt haben wir natürlich immer gehabt, wenn es gescheppert hat. Aber hier war, das kann man immer diskutieren, wann ist es eine feste Welle und wann ist es Gischt. Aber das ist halt so ein Druck gewesen, das ist mehr oder weniger eine feste Welle gewesen. Also die sich halt so überschlagen hat, dass sie praktisch so das Haus getroffen hat, ne? In eben 45 Meter Höhe. Und das hat eben den ganzen Holzrahmen mit reingedrückt. Und ist praktisch, die Welle ist durchs ganze Haus gegangen dann. Also Gott sei Dank war das nur eine in der Größe, weil das Haus war natürlich dann offen und dann wäre das natürlich zu ganz anderen Schäden noch gekommen. Es war aber eine eben so eine Freakwave, wie wir die nennen. Und da ist etwas kaputt gegangen bei mir, das stimmt, ja.
Du hast direkt reagiert und versucht, das Problem zu lösen. Also nicht nur versucht, du hast es gelöst, was von außen betrachtet nicht unbedingt die klügste und sicherste Herangehensweise war.
Ja, das einerseits ja, andererseits nein. Das ist da draußen, ist es halt, es gibt Probleme, die so gravierend sind, wo man eine echte Entscheidung treffen muss. Riskiere ich jetzt mein Leben oder nicht? Wenn ich nichts mache, dann ist unter Umständen wirklich das ganze Haus kaputt hinterher, ne? Also musste ich irgendwas, nun war der Wind schon, wie gesagt, einiges runter. Es waren aber immer noch bestimmt 8, 9 Windstärken, würde ich denken. Das weiß ich nicht genau. Weil die meteorologische Anlage war natürlich auch kaputt, also war auch nichts mehr. Und ich musste irgendwie dieses kaputte Fenster, also nicht flicken, sondern da musste eine Holzplatte vor, so. Und dann bin ich mit der Leiter, nun muss man wissen, das ist wirklich auf der Südseite, es geht dann, die Leiter steht in dem Gang um den Leuchtturm rum, das ist dieser Betongang. Also nicht der Kanzel oben, sondern von dem Haus auf dem Fundament. Und dann ist da so eine Mauer, die ist vielleicht so 2,20 Meter. Und dahinter geht es halt 45 Meter fast senkrecht ins Meer runter. Und jetzt muss ich die Leiter an dem Haus hochstellen, wo ich dann wieder auf fast 50 Meter stehe. Musste bei dem Wind die Holzplatte, also so eine Tischlerplatte von, ich glaube, 1,40 mal 2,20. Also es ist so ein Doppelfenster, ein großes Doppelfenster gewesen. Habe ich mir so eine Seilkonstruktion gebaut. Da ist so ein Haken unter der Decke. Früher hat man da die Leitern dran gesichert. Musste die hochziehen mit dem Flaschenzug und dann eben rostfreie Schrauben da rein, ne? Und natürlich bin ich da total ausgesetzt mit dieser Holzplatte in dem Wind. Und das war echt lebensgefährlich. Und ich habe auch richtig Schiss gehabt. Aber die Alternative ist, unter Umständen das Haus zu verlieren, ne?
Hm, krass. Hast du in dem Moment immer noch geglaubt, dass es das Meer gut mit dir meint?
Ja.
Oder war das der Knacks?
Nein. Das war der Knacks mit dem Haus. Also ich habe dieses Haus immer als ganz sicher empfunden. Und das war danach nie wieder so. Hm. Ich wusste, dass die Welle nur groß genug sein muss, dann kann auch dieses Haus im Grunde weggepustet werden. Ne? Nee, also mit dem Meer, das ist ja so ein Gefühl gewesen, was mich immer getragen hat, dass es gut mit mir meint. Aber das Meer hat natürlich gar keine Intention selber. Das Meer meint es nicht gut oder schlecht mit irgendwem. Das ist mein Gefühl dazu gewesen. Mhm. Und was mir aber von Anfang an immer klar war, ist, dass das Meer macht, was es will. Weil es eben auch keine Rücksicht auf Menschen nimmt. Das tut es nicht. Und dass meine Aufgabe darin besteht, immer in Respekt zu bleiben zum Meer. Nicht in Angst, sondern in Respekt. Ich muss die Gesetze des Meeres achten und ich tue gut daran, immer zu gucken, was kommt als nächstes. Das ist dieses Vorausschauende, was man irgendwann lernt, auch auf dem Schiff. Und das muss da eben auch an Land passieren. Also wenn ich das zu Anfang so gesagt habe, ist das mein Gefühl gewesen. Das Meer meint es gut mit mir, aber das muss nicht so bleiben. Hm. Weil das Meer eigentlich gar nichts meint. Ja. Das ist nur meine Wahrnehmung.
2018 kam es dann zum Abschied vom Leuchtturm. War das eine bewusste Entscheidung von dir, zu sagen, so, jetzt reicht's?
Ja, die hatte sich länger schon angebahnt, weil ich eben mit anderen Sachen beschäftigt war. Und ich habe immer nur noch die Arbeit gesehen dann. Ne? Ich habe immer nur gesehen, ich müsste schon wieder hier malen und da ist ein Brett weg und da müsste ich die Mauer flicken und so. Und das ist halt eine Never-Ending-Story. Hm. Und ich habe dann schon lange keinen Betrieb mehr gemacht. Das hat ja meine Ex-Frau gemacht. Von daher war das eigentlich nur noch Arbeit und ich war dann irgendwann da, dass ich auch dieses Gefühl gar nicht mehr so da hatte, dass es ein schöner Ort ist, wo ich einfach mit dem Meer sein kann. Da hatte ich mittlerweile andere Orte am Westkap gefunden, wo ich dann mit der Kamera auch viel war. Und das hat sich so angebahnt. Wir hatten zum Schluss tatsächlich einen 10-jährigen Vertrag gehabt und der fing an auszulaufen. 2018, das war schon klar. Und dann habe ich überlegt, nein, ich möchte nicht mehr. Ich werde den jetzt abgeben, ich werde auch zu alt. Das ist auch so eine Sache, da auf der Leiter zu stehen oder Gerüste aufzustellen allein. Ich habe es ja alles immer alleine gemacht. Und habe mich dann entschieden, nee, ich möchte mein Leben wieder in eine andere Richtung bringen oder die Konzentration ist schon in einer anderen Richtung. Ich gebe das jetzt auf, den Leuchtturm, und ich finde, das kann irgendwer anders machen. Meine Frau vielleicht kann die sich einen Partner suchen, einen Geschäftspartner, der das mit ihr macht oder so. Und habe dann auch mit ihr korrespondiert und also wir waren schon auseinander zu der Zeit und schon geschieden. Und habe gesagt, ich möchte es nicht mehr und ja, müssen wir halt gucken. Hm. So. Und dann war das aber ein langer Prozess, weil es eben ja über 25 Jahre mein Baby war irgendwie. Und schon einfach ein ganz großer Teil meines erwachsenen Lebens oder eigentlich der Teil überhaupt von meinem erwachsenen Leben. Ich habe mich auch sehr identifiziert damit, natürlich über lange Zeit. Und ich bin auch bekannt geworden. Also ich war in sonst was für Fernsehsendungen und Zeitungen weltweit mit diesem Leuchtturm. So, das war auch schon so ein Aushängeschild, also auf ganz vielen Ebenen.
Ein fester Teil deiner Identität.
Genau. Ja. Und das hat lange gedauert. Also ich habe mir die Zeit auch genommen, ein halbes Jahr habe ich mir genommen, um wirklich diesen Abschied in mir zu machen. Manchmal nächtelang nicht geschlafen, dachte, ist das richtig? Ist immer wieder Zweifel. Ne? Mhm. Und habe aber vom Gefühl gesagt, nein, es kommt jetzt einfach eine andere Zeit und ich sollte nicht zu lange warten, ne? Bis ich nur noch irgendwie den Hass habe, weil ich da in der Arbeit versinke und eigentlich anderes zu tun habe. So, und dann habe ich das auch Küstwerke mitgeteilt, die von aus allen Wolken gefallen sind, dachten, das kann doch gar nicht sein, wieso? Du bist Meister Leuchtturm, wie kannst du denn jetzt aufhören? Wer soll denn das machen nach dir? Ne? Ist das nicht? Ja, genau. Ist das nicht witzig? Nach fast 30 Jahren oder nach 25 Jahren haben die so ihre Haltung geändert. Ne?
Ja, oder es wurde deutlich, was eigentlich für eine Haltung darunter steckt, nur dass sie es vorher nie so richtig gezeigt haben.
Ja, also es hat sich schon über die Jahre ein bisschen geändert. Wir sind auch in so einer Vereinigung gewesen, Leuchtturmvereinigung Norwegens. Das sind im Grunde, ist es komischerweise ein Gegenpol gewesen. Das sind Historiker und Leuchtturmliebhaber, die gesehen haben, dass die Leuchttürme den Bach runtergehen, wenn Küstwerke einfach da kein Geld für hernimmt.
Okay.
Und die haben uns immer wieder hergenommen und gesagt, wir sind die Ersten in Norwegen gewesen, die gezeigt haben, wie ein sogenannter neuer Gebrauch von diesen Leuchttürmen sie erhalten kann. Weil es ist ein Kulturschatz. Ne? Musst dir vorstellen, als die gebaut worden sind vor 100 Jahren, war Norwegen das ärmste Land Europas. Das ärmste Land Europas mit weitem Abstand. Da gab es keine Wege, da gab es gar nichts. Die haben da mit Handkraft, wie man das sagt, diese Fundamente gesprengt. Einer dreht den Bohrer, der andere mit dem Hammer hinten drauf. So haben die ja gearbeitet zu der Zeit, ne? Und jetzt ist Norwegen das reichste Land der Welt mit großem Abstand und hat kein Geld, die instand zu halten, ne? Ist doch krass. Mhm. Und wir haben gezeigt, wie man das tun kann, ne? Mit diesem neuen Gebrauch, Café, Übernachtung, Projekte. Und das haben die irgendwann verstanden. Ne? Irgendwann haben die verstanden, wir müssen solche Leute an uns binden. Wir können die nicht bezahlen, aber wenn wir die machen lassen, ist es eigentlich gut genug. Ne? Mhm.
Ich habe es vorhin schon mal erzählt. Du warst in der Kindheit oft in Norwegen und hast damals gedacht, das norwegische Leben ist viel aufregender, freier und unbeschwerter. Und du hast gedacht, so sind auch die Norweger und Norwegerinnen. Und du hattest tief in dir den Wunsch, auch dazu zu gehören. Nach 30 Jahren in Norwegen, was denkst du jetzt, wenn du das hörst oder an diesen Gedanken zurückdenkst?
Ja, die Norweger, also den Norweger gibt es genauso wenig wie den Deutschen, klar. Aber so von der Tendenz, ich würde immer noch sagen, es ist ein freundliches Volk der Problemlöser. Ne? Mhm. Die können gut Probleme lösen. Deswegen planen sie nicht so gut, weil sie gut Probleme lösen können. Kraftvoll, schnell. Sie sind nicht so offen, wie ich dachte, nein. Sie klagen nicht so viel an, wie man das in Deutschland macht. Also man klagt nicht so schnell so viel an. Das tut man nicht, aber das läuft halt im Hintergrund. Ne? Das merkt man aber zuerst nicht so. Von daher, diese Offenheit, die ist eigentlich nicht da. Die habe ich gedacht, dass sie da ist, aber die ist eigentlich nicht wirklich da. Ne? Vielleicht sogar im Gegenteil, das würde ich heute denken.
Und dein Wunsch, dazu zu gehören?
Ja, das hat gar nicht funktioniert.
Auch nach 30 Jahren würdest du sagen, ich habe nicht dazu gehört?
Nein. Also es gibt immer Leute, die sagen würden, aber wir mögen dich doch. Und das werden viele sagen. Also ich glaube, ich war beliebt, aber das ist nicht dasselbe. Ich habe nicht dazu gehört, genau. Und das hat sich durchgezeichnet auch als, ich habe mein Geld damit verdient als Unternehmensberater. Da bin ich ja the pain in the ass in so einem Unternehmen. Ich zeige denen, wo es nicht funktioniert, was sie selber nicht sehen wollen oder können. Und das ist genau die Rolle, die ich brauche im Grunde, nicht dazu zu gehören. Und trotzdem ist es halt so, in anderen Situationen immer so gewesen, wenn ich eine andere Meinung hatte, ist das nicht, weil ich eine andere Meinung habe, sondern weil ich Ausländer bin. Ne? Hm. Also das war nicht so, ich denke das aber so und so, war nicht, weil ich das denke, sondern nein, ach, naja, du bist ja auch Deutscher. Ne? Also ist so ein, das ist gar nicht unbedingt so abwertend gemeint, aber das reduziert mich irgendwie. Hm. Ne? Und dass ich dazugehöre, war eben nicht so. Da gab es unzählige kleine Beispiele, wo mir das immer gezeigt wurde bis zum Schluss. Ne? Also bis zum letzten Tag, wo dann einer zu mir im Yachthafen, wo ich der bin, der am meisten mit dem Boot drauf bin, zu mir sagt, ja, aber bei Nordwind gehen wir nie fischen. Dann sage ich, nee, brauchst du auch nicht. Aber ich gehe fischen und ich fange auch was. Aber es ist immer dieses Wir. Also dass jeder meint, er vertritt wir und ich gehöre nicht dazu.
Ebbe oder Flut?
Ich stelle dich hier vor eine kurze Entweder-Oder-Auswahl, ein paar Halbsätze und du sagst, was dir in den Sinn kommt. Sturm oder Flaute?
Sturm.
Norwegen oder Deutschland?
Deutschland.
Norweger oder Deutscher?
Norweger.
Bist du Norweger?
Ja.
Und Deutscher?
Nein.
Bist nur Norweger?
Im Moment nur Norweger.
Aussteiger oder Auswanderer?
Auswanderer.
Was ich vom Meer gelernt habe?
Demut, Respekt, Eigenständigkeit und dass wir unendlich klein sind, wir Menschlein, und dass es groß genug ist.
Was ich an Norwegen vermisse?
Das Licht, die Weite. Und manchmal, an manchen Tagen, das Raue.
Wenn ich an die Menschen in Westland denke, also die Region, in der du da gelebt hast, dann denke ich an?
Freundliche, nette, hilfsbereite Menschen, zu denen ich aber den wirklichen Zugang nicht kriege.
Der größte Irrtum über Seekrankheit ist?
Dass es eine Krankheit ist.
Mein größter Erfolg ist?
Dass ich immer noch am Leben bin.
Hast du es so drauf ankommen lassen?
Ja.
In welchen Situationen speziell?
Also ich habe häufig auf der Leiter da oben gestanden, 50 Meter darunter nichts und hätte jederzeit runterklatschen können. Also ohne, völlig ohne Sicherung. Eine Biene, die mir da quer kommt und nach der ich haue. Ich bin mehrere Male von Wellen erwischt worden beim Fotografieren, wo ich dann immer noch ein Stück weiter runtergehe, wo ich nicht hätte sein sollen, was ganz knapp war. Und ich war als junger Seemann im Libanonkrieg.
Hm. Erzähl mal. Du warst im Libanonkrieg.
Ja, ich war in der Ausbildung und wir sind Mittelmeerroute gefahren und sind dann eben nach Libanon, in den Libanon, nach Beirut rein, mitten in die Stadt, ohne Vorankündigung. Und da hat es halt richtig gescheppert. Also wir wurden nicht direkt beschossen, aber nicht in dem Augenblick. Aber es hat natürlich überall gekracht und so viel Angst habe ich nie wieder gehabt, glaube ich, in meinem Leben. Waren wir ja anderthalb Tage.
Und wenn du sagst, ihr seid mitten rein, also mit dem Boot, mit dem Schiff?
Das ist ein Semikontainer, 10.000 Tonnen Semikontainer, also ein ganz kleines Ding aus heutiger Sicht, sind wir da reingefahren.
Also ganz tief in den Hafen quasi. Also
genau, ja. Von da konnte ich sehen, da fehlte so ein 200 Meter breite Schneise. In der Stadt war einfach nur noch Schutt und Asche. Die Bilder, die ich so von Dresden kannte oder die man heute aus anderen Bereichen in den Kriegsgebieten kennt. So sah das da aus. Ne? Überall hat es geraucht, gestunken und es hat immer wieder gekracht so in der Stadt. Die haben jetzt nicht direkt auf uns beschossen, aber es war halt mit dem Militärlager, Fremdenlegion, weiß ich noch, die haben da irgendwelche französischen Lieder gesungen, die waren direkt da, wo wir angelegt hatten, unter uns praktisch hatten die so ein Zeltlager da aufgebaut und ich war 19, ne? Und hatte überhaupt keine Ahnung. Rosa Brille war relativ weg in dem Augenblick.
Das glaube ich. Aufbrechen oder ankommen?
Immer im Wechsel, das ist das ganze Geheimnis.
Wir sind heute zusammen aufgebrochen, jetzt sind wir angekommen. Vielen lieben Dank.
Ich habe zu danken.
Flaschenpost. Uns hat wieder eine Flaschenpost erreicht. Dieses Mal aus Nordhessen von Heiko Lawitschka. Und alle FreitaucherInnen aus der Mitte Deutschlands, speziell aus Nordhessen, die sollten jetzt mal ganz genau hinhören.
Servus Chris. Ich wollte mal Danke sagen. Danke für deinen Podcast, für deinen Ocean Talk und für all die Geschichten um die Helden der Meere, die du so erzählst. Bitte mach immer weiter so und viel Erfolg für deine Zukunft und deine weiteren Projekte. Ebenfalls wollte ich mich bedanken, dass ich deinen Podcast als Plattform nutzen darf. Und zwar geht es darum, eine Community unter den Freitauchenden hier in Nordhessen zu gründen. Hier existiert keine Community und es ist schwierig, Buddies zu finden zum Tauchen. Dadurch habe ich eine WhatsApp-Gruppe gegründet und versuche, diese jetzt zum Wachsen zu bringen. Ziel wird sein, alle Freitauchenden hier in Nordhessen zu vernetzen, sei es für Pooleinheiten, für Sessions im See, für Cleanup-Aktionen der lokalen Gewässer oder für die Teilnahme an Forschungsexpeditionen mit Lukas, Lenny oder Fossi. Daher der Aufruf an alle Freitauchenden Interessierten hier in Nordhessen, meldet euch bei uns. Ihr könnt uns erreichen, entweder über Facebook oder Instagram unter Explore the Blue oder info@explore-theblue.de.
Ja, lieber Heiko, vielen lieben Dank für die Info und für alle Personen, die selbst aus dieser Region kommen, gerne freitauchen gehen, meldet euch dort unbedingt. Ich weiß mittlerweile selbst, wie wichtig es ist, immer wieder Buddies zu finden, mit denen man unterwegs sein kann, damit das Freitauchen nicht nur ein Hobby ist, was man immer mal wieder im Urlaub macht, sondern regelmäßig in den Alltag integrieren kann. Das war Thomas Bickert, ein Gast, der mich nicht nur mit seinen Leuchtturmgeschichten begeistert hat. Ich finde ihn irgendwie nahbar. Ich weiß nicht, ob das allen so geht oder ob nur ich da so eine enge Verbindung verstehe, aber ich kann da so viel nachfühlen von dem, wie er diese Zeit erlebt hat. Und ich finde es auch einfach beeindruckend, welchen Mut er hatte, all das hinter sich zu lassen und an diesen Ort zu gehen. Und einfach mal zu sagen, scheiß drauf, ob das jetzt eine rosarote Brille ist, das ist mein Traum, ich mach das jetzt. Das finde ich eine riesengroße Inspiration und ich freue mich darauf, dass in 7 Tagen oder wenn ihr das später hört, in der nächsten Folge schon wieder Thomas zu Gast sein wird und zwar zu dem Seekrankheitsthema. Ihr habt hier vielleicht schon bei der ein oder anderen Kategorie und den Übergängen gemerkt, dass es ein bisschen holprig war. Lag daran, dass wir da teilweise schon über Seekrankheit gesprochen haben und ich gedacht habe, nee, ich trenne das jetzt. Wir machen eine Leuchtturmfolge und eine Seekrankheitsfolge. Und die nächste Folge, die wird uns wirklich weiterhelfen, denn wir verstehen, was passiert bei Seekrankheit und was können wir auch dagegen tun. Nicht gegen die Symptome, sondern gegen die Seekrankheit selbst. Also da unbedingt reinschalten. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und sie hat dich inspiriert, denn genau dafür mache ich diesen Podcast. Mir geht es darum, möglichst viele Menschen für die Meere zu begeistern, denn ich glaube, das, was man liebt, das will man auch schützen. Genau aus diesem Grund ist auch der Blue Awareness e.V. der Sponsor dieses Podcasts. Der hat genau dasselbe Ziel, Bewusstsein für die Meere zu schaffen. Und wenn du das ebenfalls eine tolle Mission findest, dann kannst du den Verein und vor allem diesen Podcast unterstützen, indem du ihn beitrittst. Das kostet 2 Euro pro Monat, mit Ermäßigungen sogar nur 1 Euro pro Monat. Und dieses Geld wird dann benutzt, um zum Beispiel die Produktion dieses Podcasts zu finanzieren. Und das ist wirklich eine ganze Menge Arbeit. Dementsprechend würde es mich riesig freuen, falls du Lust hast, dem Blue Awareness e.V. beizutreten oder ihn einfach durch Spenden zu unterstützen. Denn das ermöglicht mir, immer weitere Folgen von Helden der Meere zu produzieren und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wieder hören, bei eben einer solchen weiteren Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.